darf euch in das Vaterherz mit reinnehmen. Und ich kann euch einfach nur von dem Papa erzählen, den ich kennengelernt habe. Ja, das ist mein Papa. Je besser ich ihn kennenlerne, umso mehr merke ich, dass dieser Satz absolut wahr ist. Der Gott aller ist gut. Punkt. Ja? Der Gott aller ist gut. Ob Sie ihn kennen oder nicht, es gibt nur einen Gott. Ja? Und nur weil du nicht unbedingt Beziehung mit ihm leben willst, ändert es überhaupt nichts an seinem Wesen. Er ist absolut gut. Der Gott aller ist gut. Ein schottischer Theologe, der George MacDonald, der hat eine Farm gehabt. I-A-I-A-O. Wirklich so heißt George MacDonald. Hat gesagt, viele gute Seelen werden eines Tages entsetzt sein, was sie über Gott geglaubt haben. Viele gute Seelen, ja? Dann nehme ich dich mit rein und mich sogar. Selbst mich. Ich werde im Himmel, im Guten, beschämt sein, wie wenig ich von ihm gehalten habe. Er ist so viel besser. So viel besser, als ich ihm das zutraue. Der Gott aller ist gut. Die Essenz von Gott, da möchte ich einfach mal anfangen. Wer ist denn Gott? Und wir haben ganz viele Attribute, um ihn zu beschreiben. Ja, der ist groß, der ist heilig, der ist mächtig, er ist siegreich. Die sind alle wahr. Aber ich möchte dir sagen, dass so die Kernessenz, so das Wesen Gottes ist Beziehung. Wirklich Beziehung. Das ist eine Beziehung, für die er sein Leben gegeben hat. Also das ist nichts irgendwie, Beziehung, das ist so Anfänger, Kindergartenzeug. Also später, wenn wir da reifer sind, dann lernen wir über das Prophetische, ja. Oder dann lernen wir über Evangelisation. Und wenn du wirklich reif bist, dann bist du Apostel. Sondern die Essenz Gottes, nicht nur der Anfang von deinem Leben als Christ. Es ist Beziehung. Johannes 1,1. Ich liebe das Johannesevangelium. Das ist eins meiner Lieblingsevangelien. Ich habe 4 Lieblingsevangelien. Und das ist eins von denen. Ja? Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, genau. Im Griechischen pros theon. Theo, Gott, ja. Unsere Theologie, das ist von Gott und Wort, Logos, so was wir über Gott sagen, was Gott aber auch über sich selber sagt. Am Anfang war das Wort und das Wort war pros theon. Pros, da hat die Christin letzten Samstag am Erweckungsabend drüber gepredigt, das ist zueinander gedreht. Am Anfang war das Wort und das Wort war von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Ja, ich kann mit dir spazieren gehen und wenn wir spazieren gehen, dann werden wir auf jeden Fall nicht von Angesicht zu Angesicht unterwegs sein, dann müsste einer von uns nämlich rückwärts laufen. Ja? Im Spazieren gehen, im Miteinander was arbeiten, was tun, da brauche ich dich Schulter an Schulter. Ja? Da laufen wir zusammen, da machen wir Dinge. Wenn ich aber mit meiner Frau ein Date habe oder meine Kinder ins Bett bringe, und hier diese Beziehung stattfindet, die passiert nicht Seite an Seite. Die passiert, da gucke ich dir in die Augen. Ja? Und es ist ganz witzig, weil bei uns, wir sind jetzt, wir sind bald, in einem Monat, sind wir 19 Jahre verheiratet. Ja, Hammer, gell? Also wirklich. Und da, in den 19 Jahren, da kommen auch so ein paar Sachen hoch, wo du denkst, huh, wusste ich ja gar nicht, dass die in mir drin stecken. Ja? Und ein paar Sachen, wo wir uns auch verletzt haben, wo wir miteinander unterwegs sein dürfen und immer mehr auch lernen, uns anzuschauen. Und das ist eins der Dinge in so allen Ehekursen, die man macht. Da gibt es irgendwann mal kommt ein Punkt, wo man sich lang in die Augen schauen muss. Ich halte es kaum aus, dass mich jemand so anguckt. Denn hier bin ich völlig exposed. Du kannst mich voll sehen. Alles. Ja, im Äußerlichen, wie ich alt werde, mein grauen Bart, meine Narben, die Erdentziehungskraft, die immer mehr sich auch auf mein Gesicht auswirkt. Alles. Aber noch viel mehr, du siehst in mich rein. Ja? Ja, und da, wenn ich selber mit mir nicht so ganz happy bin, dann und ich selber so dieses mich im Spiegel angucken nicht unbedingt immer genieße, wenn dann irgendjemand anders in mich rein, wow, ja, dann gucke ich, dass ich irgendwie schnell was anderes mache. Am Anfang war das Wort und das Wort war Prostheon, von Angesicht zu Angesicht. Es hat keinen Platz gehabt für Scham. Nicht, weil das die beiden geilsten Typen der Welt waren, ja, Vater und Sohn, ja, sondern weil es keinen Platz hatte für Scham. Scham wird immer dich dazu bringen, irgendwie versuchen, diese Beziehung zu cutten, dich zurückzuziehen oder den anderen dazu zu bringen, sich irgendwie wegzudrehen. Denn ich halte es nicht aus. Ja, ich halte es nicht aus. Aber am Anfang war Gott schon mit sich so happy, so. Ja, nicht irgendwie komisch, romantisch, weird, sondern so im Frieden. Ja? So wie, ich habe 3 Mädels, die sind leider jetzt nicht mehr so klein. Aber es gibt ja dieses, nachdem die Babys gestillt sind, gibt es ja dieses Milchkoma. Ja? Und während die Babys gestillt sind, am Anfang sind die Augen noch offen. Mama, ja, ich habe jetzt laut genug geschrien, ja, und dann kommt die Mama und sie stillt mich und irgendwann mal gehen die Augen zu und irgendwann mal geht der Mund, ja. Und genau so beschreibt es ja auch der Psalmist und sagt, so bringt Gott mich in die Ruhe rein, wie so ein frisch gestilltes Kind. In diesem tiefen, da darf ich drin sein. Zueinander gedreht, von Angesicht zu Angesicht, weil er Beziehung ist. Wenn aber mein Bild von Gott eins der Isolation ist, weil ich Heiligkeit auch so definiert habe, dann richtet sich meine ganze Beziehung mit ihm eher nach Gehorsam aus und nicht nach Intimität. Ja? Wenn ich Heiligkeit als Isolation, heilig ist immer Abstand halten. Und wenn Gott heilig ist, dann hält er von allem Abstand. Ja? Wenn er heilig ist, dann geht es ihm gar nicht darum, irgendwie nah mit mir zusammen zu sein, sondern ihm geht es darum, dass ich es richtig mache. Ja? Ihm geht es darum, dass ich gehorche. Wenn wir aber die Heiligkeit durch Jesus definieren, nicht als jemand, der Abstand hält, er hat nämlich überhaupt keine Angst vor deiner Sünde gehabt. Im Gegenteil, zum Zachäus hat er gesagt, hey, mein Freund, heute muss ich mit dir Mittag essen. Ja. Und dann kehrt diesem Haus Errettung wieder, heißt's. Hammer. Ja. Dieser Jesus, der keine Angst vor meiner Dunkelheit hat, der deswegen aber nichts an Heiligkeit verloren hat. Er zeigt mir, dass ich vielleicht, wenn meine Definition von Heiligkeit immer noch eine der Isolation war, dass das vielleicht die falsche war. Dass eigentlich Heiligkeit zutiefst Beziehung ist. Und deswegen heilig auch heilig ist. Weil alles, was Sünde ist, Beziehung kaputt macht. Ja? Deswegen ist er auch so sauer auf Sünde. Nicht, weil es ungehorsam ist, weil er so am Gehorsam interessiert ist, sondern weil er weiß, dass es so zerstörend für sein Wesen, er will dich dran teilhaben lassen. Deswegen sagt er, das ist heilig. Bevor es etwas gab, über das er Herr sein konnte. Das ist einer der Lieblingstitel, die wir ihm auch geben, mit dem wir ihn betiteln. Herr, Herr Jesus, Herr Gott, Herr, Herr. Wunderbar. Aber bevor es irgendetwas gab, über das er Herr sein konnte, war er schon Vater. Ja? Bevor er irgendwas erschaffen hat, über das er Herr ist, war er schon immer Vater. Bevor es irgendeine Not oder ein Bedürfnis für Durchbruch gab und er ist mein Durchbruch, war er schon Vater. Bevor es Krankheit gab und er als Heiler dastehen kann, war er schon Vater. Er ist zutiefst, das ist sein Wesen, er ist Papa. Das ist er. vor allem anderen, über allem anderen. Er ist innen drin, er ist Papa, zutiefst Papa. 1. Johannes 4,16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Und Liebe gibt es nicht in Isolation. Geht gar nicht. Ja. Das ist, wie Christen versuchen das manchmal. Also wir sollen ja jeden lieb haben. Und weil du mich so aufregst, dann ziehe ich mich halt zurück. Von der Distanz aus kann ich dich lieb haben. Das ist gar kein Problem. Ja, sobald ich aber ein Wochenende mit dir verbringen will, ja, wird es anstrengend. An Weihnachten zeigen wir uns das immer, so in den Familien. Ich hab dich voll lieb, wenn du irgendwo weit weg wohnst. Und dann kommen sie alle zusammen an Weihnachten und auf einmal merken wir, Liebe ist easy auf Distanz, weil da drückst du keine Knöpfe, ja, da kommst du mir nicht zu nah. Aber Liebe gibt's nur, Liebe existiert nur in Beziehung. Das gibt's nicht in Isolation. Es braucht immer ein Gegenüber. Und dann sind wir wieder bei Prostheon, Gegenüber. Diese Dreieinigkeit. Ja? Er war von Anfang an schon. Er ist kein, das ist auch der große, ich bin absolut für euch Theologen, ich bin absoluter Trinitär-Theologe. Es fängt alles mit der Dreieinigkeit an. Weil er Beziehung ist. Er ist nicht wie Allah, alleinstehend. Weil wenn er alleinstehend wäre, dann hätte er gar keinen Grund, irgendwie lieben zu wollen, müssen oder können. Er ist ja happy mit sich selber. Und alles, wie er mit mir umgehen würde, wäre eine Entscheidung. Ja? Er müsste sich dann entscheiden, mich zu lieben. Er könnte sich entscheiden, mich zu lieben, könnte sich aber auch dagegen entscheiden. Wow, das ist richtig scary. So einen Gott zu haben, den muss ich ja immer besänftigen. Ja? Da muss ich jeden Tag gucken, dass ich ihn wohlgefällig stimme. Ja, vielleicht genügend Bibel lesen. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir gedacht habe, dann denke ich mir, vielleicht ist es, weil ich nicht genug gemacht habe und er entweder jetzt diesen Fluch über mir ausgießt, wie auch immer ich das definiere, oder zumindest seinen Segen oder seinen Schutz von mir genommen hat. Ja? Also ich bin schuld. Ich muss diese Beziehung die ganze Zeit irgendwie beeinträchtigen. Das ist ja super stressig. Das haben genau die Leute in der Antike mit den Göttern gemacht. Ich opfer noch mehr. Ja? Und das machen wir heute immer noch so. Ich muss noch ein bisschen mehr Bibel lesen. Ich muss noch ein bisschen mehr beten. Oh, ich muss noch ein bisschen mehr fasten. Ja? Ich muss noch ein bisschen mehr das, ein bisschen mehr das, ein bisschen weniger das. Warum? Damit er happy ist. Mit mir. Ich bin mir gar nicht sicher, wie happy er mit mir ist. Aber ich bin mir sicher, dass er glücklicher mit mir ist, wenn ich 2 Kapitel in der Bibel lese, als wie nur 1. Deshalb lieber mal 2, vorsichtshalber mal 3. Ja? Wenn er aber Beziehung ist, wenn er aber Liebe ist, dann ist alles, was er tut, ist Liebe. Dann hat seine Liebe 0 mit mir zu tun. 0. 0. Ich kann ihn nicht beeinträchtigen, ich kann ihn nicht überzeugen, ich kann ihn nicht gut oder schlecht stimmen in seiner Liebe, weil er ist Liebe. Ich kann sein Wesen nicht verändern. An meinem besten oder an meinem schlechtesten Tag kann ich, so mächtig bist du und ich nicht. Ja, Gott ist Liebe. Und jetzt alles, was er macht und wie er mit mir unterwegs ist, ist Liebe. Das ist so wunderbar. Er muss sich gar nicht entscheiden, dich zu lieben. Er ist es. Und jetzt auf einmal habe ich auch gar keine Angst vor Erziehung. Ich habe gar keine Angst, mit ihm in Jüngerschaft zu gehen. Und es ist kein hingedrehtes, pervertiertes Ding. Ja, so ist die Liebe Gottes halt auch. Die tut halt manchmal weh. Nein, er ist absolut gut. Johannes 17, da betet Jesus ja dieses hohe priesterliche Gebet. Und im Vers 23, da betet er, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Dass die Welt erkennt, dass der Vater Jesus gesandt hat und dass die Welt sieht, wie sehr der Papa mich liebt, nämlich genauso sehr, wie er Jesus liebt. Damit die Welt erkennt. Ja, es fängt mit mir an. Da gibt es immer noch Luft nach oben. Ja? dann mein Freundeskreis, dann alle. Das ich bin so von Gott geliebt. Es macht einen Unterschied. Das ist das Evangelium in einem Satz. Gott hat mich lieb. Ja? Viele von uns können glauben, dass Gott dich lieb hat. Aber ich weiß ja, was ich gestern Abend noch gemacht habe. Ich weiß ja, was ich heute Morgen nicht gemacht habe. Oder warum, was auch immer. Gott hat mich lieb. Das ist das Evangelium. Und da ist so viel Ruhe drin, so viel Frieden. Ich kann dir ganz anders begegnen. Ich muss dich weder beeindrucken, noch muss ich mich bei dir einschleimen. Ja? Ich muss nicht irgendwie Alpha machen. Oder ich muss mich auch nicht, ich darf einfach nur sein. Ich bin ich. Und das Problem ist, wir wissen nicht, wie gut Gott ist. Matthäus 11, 27, da sagt Jesus, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und Gottes Wesen hat sich ja immer im Alten Testament weiter und weiter offenbart. Ja? Und mit jedem Namen, den Gott auch sich selber gegeben hat, wie er sich geoffenbart hat, hat er ein Stück von seinem Wesen geoffenbart. Hey, ich bin derjenige, ich fordere nichts von dir, beim Abraham zum Beispiel. Ich fordere nichts von dir. Ich bin der, der versorgt. Ja? Du denkst, dass du mir was geben musst. Ah, ich gebe dir was. Ja? Ich bin der, der heilt. Ich bin der, der versorgt. Ich bin der, der dein Schild ist. Ich bin dein sehr großer Lohn. Und so weiter. Und es gibt 365 Namen Gottes. Das hat er irgendwie so eingerichtet, als ob es in ein Jahr reinpassen würde. Ja? Jeden Tag eine Eigenschaft, ein Name Gottes. Aber als Gott zum Anfassen auf die Welt kam, diese Inkarnation, ja? Inkarnation heißt Fleischwerdung von Jesus. Ja? Chili con carne. Ja? Chili, ja, ist so. Chili sin carne, Chili con carne. Chili mit Fleisch, Chili ohne Fleisch. Ja? Die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes, die Menschwerdung. Was war das Problem? Niemand wusste, wie gut der Papa wirklich ist. Er hat jemand gesandt, der ihn kannte. Nicht vom Hörensagen, nicht von irgendeinem Theologiestudium, nicht von einer Predigt, sondern weil er selber Prostheon ist. Und dieser Jesus, der kam. Und die einzige Message, die sich ganz wie so einen roten Faden durch alles zieht, was er sagt, ist: Der Vater aller ist gut. Ich bin gekommen, euch zu heilen. Warum? Ja, weil ich es gut mit euch meine. Ja. Wenn ihr mir zu lang zuhört, dann versorge ich euch auch. Ne? Die 4.000, die 5.000, kein Problem. Ich bin gut. Ja. Du bist gefangen. Ich komme und bringe dich in eine Freiheit rein. Warum? Weil ich gut bin. Ja. Du bist hoffnungslos. Ich bin derjenige, der dich tröstet und Hoffnung gibt. Ich bin gut. Ich meine es gut mit dir. Ich bin sogar hier, um dieses wohlgefällige Ja des Herrn zu verkündigen. Weil ich gut bin, weil du vergessen hast, wie gut ich wirklich bin. Und das ist ja der Schrei des Vaters. Das sehen wir schon im Alten Testament. Ich lese euch mal ein paar Sachen vor im 5. Mose 32, 6. Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Psalm 68, 6, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Jesaja 1, 2, hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Dann Jeremia 3, 19, und ich hatte auch gedacht, ihr würdet mich Vater nennen und ihr würdet euch nicht von mir abwenden. Also da ist der Wunsch des Papas drin. Ich hatte gehofft, ich hatte gedacht, ihr würdet mich Vater nennen und euch nicht von mir abwenden. Und das ist die Natur von wer Gott ist. Und sein Reich im Kern ist immer Familie. Alles, was hier sich auf Erde irgendwie Familie nennt, hat seine Ableitung von ihm. Ja, wir schauen zu ihm. Also wir sind auch nach seinem Namen benannt. Es gibt nur Familie, weil er Vater und Sohn ist. Ja, das ist einfach zutiefst er. Und unsere Sünden haben es aber uns unmöglich gemacht, Nicht, dass Gott zu uns kommen kann, sondern dass wir mit ihm zusammen sein wollten. Da ist wieder die Scham da. Warum? Weil ich habe nämlich Gott in meinem Ebenbild gemacht. Ich habe gedacht, oh, Gott ist ja wie ich, nur ein bisschen stärker, nur ein bisschen größer. Vor dem habe ich Angst. Ja, der ist genauso unberechenbar wie ich. Heute gut, morgen nicht so. Je nachdem, wie ich aufgewacht bin, ein bisschen genervt oder nicht. Wenn dieser Gott nahe zu mir kommen will, puh, das macht mir Angst. Ja? Und meine Sünde hat es mir unmöglich gemacht, ihn in Wahrheit zu sehen. Es war wirklich so ein Filter, der sich auf mich gelegt hat. Und deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb ist Jesus gekommen. Johannes 1,18, niemand hat Gott gesehen, der Eingeborene. Ganz komisches Wort. Der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Ja, der Eingeborene. Eingeborene, das, da haben wir unsere Wort, was lachst du? Das Wort, der Eingeborene, da haben wir unser Wort homogen. Ja, was ist homogen? Das ist gleich, wesensgleich. Ja, das ist austauschbar. Ja, der Eingeborene, der. Nur der kennt den Vater. Und jetzt kommen wir wieder zu Pickledy und Frederik. Ich bin der kleine Pickledy, der zu meinem großen Bruder Jesus, von dem habe ich nämlich keine Angst. Der kam nämlich als einer von mir. Ja? Nicht groß, nicht mächtig, vor dem ich Angst haben musste, sondern im Philipper 2, da lesen wir, wie er sich entäußert hat. Ja? Warum? Und es ist die Andrea, die es so wunderbar, wie die es mal beschrieben hat, wie wunderbar liebevoll Gott ist in den Counseling, in den Seelsorgemomenten mit Heartstring zum Beispiel, wenn er kommt und sich nicht irgendwie, er muss sich nicht pompös vor dir aufführen, sondern er, bildlich gesprochen, er verwandelt sich in egal was jetzt gerade es schafft, in dein Herz zu kommen. Ja, er ist sich nicht zu gut, um in ein Bild als Wurm zu kommen oder als irgendwas. Warum? Er, der mächtige König, weil er sagt, ich brauche dich, ich möchte dich. Ja. So, das ist absolut dem, er hat sich entäußert allem, was mir Angst machen würde. Wo die ganze Menschheit ja immer versucht hat, irgendwie Abstand von diesem Gott zu halten. Jesus kam und auf einmal war dieser Gott hier zum Anfassen. Auf einmal war dieser Gott da, der gesagt hat, hey, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hey Jungs, guckt mich mal an, schaut mich mal an, fasst mich mal an. Ja? Dann wisst ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie der Papa ist, guckt mich mal an, lebt mal mit mir, genau so ist der Papa. Und so, dieser Sohn, niemand hat den Vater gesehen und die ganze Menschheit hat immer irgendwelche Rückschlüsse auf Gott gezogen. Und die waren alle teils richtig. Aber waren einfach nur teils richtig. Das sind die vier Blinden, die also zum Elefanten hingeführt werden. Ja? Und ein Blinder steht am Bein und sagt, beschreib mal das, was du hast. Ja, das ist eine Säule. Ich stehe wahrscheinlich in irgendeiner großen Halle. Und ein anderer, wie nennt man die Tusks? Stoßzähne, genau. So, boah, nee, das ist irgendein Säbel. Ich bin wahrscheinlich in irgendeiner Kammer mit ganz viel Schatte und Säbel. Der Dritte hält sich hinten am Schwanz fest. Nein, das ist eine Bürste. Ja. Und der Vierte vorne am Rüssel, der sagt, ich bin hier in der Küche, ich muss staubsaugen. Das ist irgend so ein Staubsauger. Alle haben teilweise was erkannt. Und wenn man dann Rückschlüsse draus zieht, und genau so haben wir Menschen das gemacht. Ich habe Gott hier so erlebt, der muss so sein. Ja. Und haben wir Bücher drüber geschrieben, Theologien drüber gemacht, uns drüber gestritten, weil der eine nämlich das Bein im Arm hatte und der andere den Rüssel und die beide haben sich in die Haare gekriegt, weil sie beide behauptet haben, ich kenne Gott. Und beide waren teils richtig. Und so sind wir, wie Pickledy. Wir dürfen zu unserem großen Bruder hingehen und sagen, großer Bruder, zeig mir doch mal den Vater. Wie ist der Vater wirklich? Denn ich selber werde gar nicht zum Papa kommen können. Ich selber, ich schaff's nicht. Ich brauche meinen großen Bruder. Niemand kommt zum Vater, außer durch den Sohn. Und es ist nicht nur das Übergabegebet. Heute, du wirst den Vater nicht kennenlernen, außer der Sohn zieht dich, außer der Sohn offenbart es dir. Das ist wunderbar, denn du bist nicht gemacht, dein Leben ohne Jesus zu leben. Ja, deshalb kam Jesus. Gott, der Vater und Jesus, die sind eins. Jesus sagt im Johannes 14, 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 1, 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte oder zeltete unter uns. Ja, Gott wurde endlich mal zum Anfassen. Nicht, dass wir uns drüber philosophieren mussten und vielleicht hast du recht, vielleicht ich. Nee, jetzt haben wir jemand und wir können ihn anschauen und sagen, ist Gott so, ja oder nein? Schau mal zu Jesus. Und ich möchte dir sagen, Jesus repräsentiert den Vater völlig. Es gibt nichts, keine einzige Eigenschaft, die du in Jesus siehst, die du nicht im Vater siehst. Und es gibt keine Eigenschaft und Wesenszug des Vaters, der auch nicht in Jesus sichtbar ist. Jetzt gehe ich sogar einen Schritt weiter. Es ist auch nicht gut und du hast das Recht auch nicht, dem Vater Wesenszüge zu unterstellen, die du in Jesus nicht siehst. Ganz oft haben wir das so. Der Vater, da sind wir uns nicht ganz, der ist gut, aber der ist anscheinend doch auch gerecht und heilig. Und irgendwie beißen sich die zwei. Da haben wir uns irgendwelche Theologien zusammengelegt. Jesus als mein Bodyguard. Ja. Jesus, der mich ein bisschen mehr lieb hat als der Vater. Der Vater, der ist gut, aber weil ich gesündigt habe, ist er sauer auf mich. Und deshalb, wie Zeus ja, im Olymp, fegt er durch die Hallen des Himmels, schreit zu Gabriel und zu Michael, seinen Erzengel, haltet mich, ich habe so einen Hals. Ja? Und dann rutscht ihm doch irgendein Blitz raus, weil er sauer auf mich ist. Jesus, mein Bodyguard, der mich lieb hat, in Slow Motion springt genau noch so vor das hin und er stirbt am Kreuz für mich. Und jetzt ist der Vater doppelt sauer, weil, ich war so sauer auf den Timo. Jetzt ist halt Jesus gestorben. Also gut, Timo, dann darf's halt in den Himmel. Und irgendwie haben wir so ein Gottesbild. So ein Reich, das auch in sich zerstritten ist, als ob der Vater und Jesus sich gegenüberstehen würden im Zwiespalt. Ja, Vater sagt, ich bring sie um. Der Sohn sagt, nee, hab Erbarmen. So, bring mich lieber um. Also gut, dann bring ich dich um. Irgendjemand muss sterben. Wir haben so eine perverse Theologie, die wir ohne Probleme jeden Sonntag immer wieder verkündigen und dem Vater einen Wesenszug zuschreiben, den wir in Jesus gar nicht sehen. Da sind wir wieder. Wir haben Rückschlüsse über Gott gezogen und Jesus sagt, guck doch mich an. So ist der Papa. Ich bin gekommen, weil du eine falsche Theologie hast und deshalb auch nicht Beziehung mit dem Papa leben willst. Guck doch mich an. Siehst du, wie sehr ich den Papa lieb habe? Ich vertraue ihm sogar mit meinem Leben. Selbst da, wo ich eigentlich gern was anderes, Vater, wenn es irgendwie möglich wäre, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber ich vertraue dir. Nicht, weil ich es muss, nicht, weil er es fordert, weil ich ihn kenne. Meine Kids, die sind jetzt leider nicht mehr so groß, die haben so klein, die sind jetzt groß genug, dass sie die meisten Sachen schon können, so im Alltag, ja, Trampolin springen, Fahrrad fahren, all die Sachen. Als sie ganz klein waren, der Job von uns Väter ist, unsere Kinder höher zu schmeißen, als das den Müttern lieber ist. Und du hörst immer die Mutter, und das Kind, wuhu, ja. Ja, wir haben ein Stockbett gehabt für die Mädels und die standen oben und sie wollten runterspringen, aber sobald du vorne an der Klippe stehst, denkst, ja, war eine coole Idee, als ich da war. Ja, aber jetzt, ja. Und ich stehe da.
Hier, also das ist überhaupt null.
Null Distanz, war kein Stress für mich. Und ich sage zu meiner Jüngsten, Sarah, spring. Und sie konnte es nicht. Und dann habe ich nicht von ihr gefordert, du musst mir gehorchen. Ja, beweis mir deine Liebe. Spring, Kind, spring. Ja. Und hoff, dass ich dich fange. Genauso machen wir es mit dem Vater. Ich habe ihr auch nicht unterstellt, sag mal, also das ist ja völlig daneben, dass du jetzt nach 3 Jahren mir immer noch nicht vertraust. Also, boah. Sondern ich stand da und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe sie daran erinnert. Ich habe Sarah, weißt du noch gestern, als wir das Gleiche gemacht haben? Bist du da gesprungen? Ja. Habe ich dich da gefangen? Ja. Und der Tag davor, als wir an dem Punkt waren und du da standst und du dich dann doch getraut hast, habe ich dich gefangen? Ja. Ich bin derselbe, gestern, heute, ja, und für das kleine Kind und in alle Ewigkeit. Ja. Ich stehe da. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin absolut gut und absolut treu. Ja. Und auf einmal hat sie sich daran erinnert, stimmt, mein Papa, der ist ja treu. Der ist ja, da ist was da, auf den kann ich mich verlassen. Wenn er Ja sagt, dann ist es ein Ja. Wenn er Nein sagt, ist es ein Nein. Wenn er sagt, du, ich bin da, ich fange dich, dann trotz meiner Angst ist ein Vertrauen da, mein Papa. Und ich lasse mich fallen. Dein Papa meint es richtig gut mit dir. Und manches Mal müssen wir uns daran erinnern, wie gut er ist. Und vielleicht haben wir nicht genügend Sachen erlebt. Aber hier ist ein großer Bruder, der sagt, vertrau mir, guck mal mich an. Ich bin absolut treu, der gleiche, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Johannes 1,17, ja, in Christus ist uns Gnade und Wahrheit geworden. Wenn der Vater und Jesus wesensgleich sind, dann heißt das, dass der Papa Gnade und Wahrheit ist. Wisst ihr, wie gut es ist? Papa ist Gnade und Wahrheit. Papa ist nicht hart und abwesend. Ja, Papa ist Gnade und Wahrheit. Es ist der Vater, der dich errettet hat. Ich weiß nicht, ob wir haben immer so, der Vater ist so Schöpfer, Jesus ist der Retter. Aber da ist so eine Dreieinigkeit, wo nicht das, der eine macht was und der andere sagt, guck mal, was ich Gutes getan habe, sondern da ist wirklich im Kolosser 1, steht es in 13 und 14, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Er hat uns errettet. Er will dich wirklich. Es war schon immer, ich wünschte, ihr würdet mich Vater nennen. Ja, ich setze alles dran, um da ans Ziel zu kommen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab. Und ich möchte sagen, wenn du Jünger Jesu bist, also Nachfolger von ihm, dann bist du auf diesem Weg in der Beziehung mit ihm. Ja? Auf dem Weg zum Vater, mit dem Vater. Sohnschaft, Tochterschaft, das ist dein Erbe. Ich darf sein. Ja? Das ist nicht das Ziel im Himmel, sondern jetzt. Das ist das, was jetzt real ist. Und Gott ist zuallererst Vater. Und ich merke, ich möchte mehr und mehr lernen, ihm zu erlauben, mich zu genießen. Ich bin Papa von 3 Mädels und ich finde es wunderbar, dass sie mithelfen daheim. Ja? Wir decken den Tisch und jeder hat so seine Samstagjobs und so, das ist alles wunderbar. Aber das, was ich am meisten liebe, ist, wenn sie zu mir herkommen und ich sie einfach nur im Arm haben darf. Und ich merke, dass ich meinem himmlischen Vater ganz oft das Privileg weggenommen habe, mich zu genießen, weil ich so busy war mit Sachen, die ich tun muss, ganz wichtige christliche Dinge. Ja, muss ja Predigt vorbereiten, muss ja evangelisieren, muss ja irgendwas machen. Oder ich war so voller Scham, dass er wollte mich in den Arm nehmen und ich habe ihn immer wieder zurückgewiesen. Nee, nee, es geht nicht. Oder ich war so sauer oder so verletzt, so zerbrochen, dass ich ihn für alles verantwortlich gemacht habe und nur noch angeschrien habe, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ja? Und dieser Papa, der sagt, ich wünschte, ihr würdet mich Vater nennen. Erlaube ich es Gott, dass er mich genießen kann? Galater 4, 6 und 7, weil ihr nun Söhne seid, und da seid ihr Mädels mit drin, ja? Hier auf dieser Seite der Ewigkeit seid ihr Frauen Söhne Gottes. Auf der anderen Seite der Ewigkeit sind wir Männer die Braut Christi. Das ist alles okay. Weil ihr nur Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und ich möchte dir sagen, das ist die Einladung, der Papa an mich hat, mein ganzes Leben lang ihm mehr zu vertrauen als meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ganz viel erlebt und nicht alles war gut. Und oft habe ich irgendwelche Rückschlüsse gezogen, die auch nicht ganz stimmen. Aber ich merke, dass ich meinem großen Bruder mehr vertrauen darf und muss als meine eigenen Erfahrungen oder meine Theologie. Ja, der Vater selber hat euch lieb. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Und dieser Wunsch, dieser Schmerz des Vaters, ich wünschte, ihr würdet mich Vater nennen, der wird durch ein Versprechen befriedigt. Ich werde ein Vater für dich sein. 2. Korinther 6, 18. Und ich will euer Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein.